Ich möchte einmal beten und bitte dazu aufzustehen. Dir nahe zu sein, das ist mein Glück. Da bekomme ich Frieden und Ausrichtung. Da kommt dein Geist in mich. Da wird was heil. Da wird auch vielleicht was angesprochen, was kaputt, was neu geordnet. Herr, wir möchten dir nahe sein. Herr, wir stehen jetzt vor dir und guck mal, wie unterschiedlich wir sind. Was in uns lebt, was wir mitgebracht haben. An Sorge, an Freude, an Menschen, mit denen wir verbunden sind. Herr, du siehst nicht nur uns, wie wir stehen, du siehst auch, wer wir sind und wie wir gerade vor dir sind, wie offen, wie verschlossen. Und keiner ist hier, der steht und dich nicht braucht. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Nähe, deine Ermahnung, dein Geist. Herr, keine Predigt und kein Lied und kein Gottesdienst kann das schaffen, dass du unser Herzen erreichst. Aber du kannst es, so verschieden wir auch heute sind und hier stehen. Und das ist meine Bitte und ich glaube unsere Bitte, Herr, erreiche unser Herzen mit deinem lebendigen Wort, mit deinem Geist. Lass es zu, dass wir dir nahe kommen. Bringe Dinge in Ordnung. Komm in uns wohnen, Herr. Amen. Ich lese uns zur Predigt vor aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, Abvers 13. Man kann das auch mitlesen auf den ausgeteilten Zetteln. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, dass sie über ihn beten und ihn salben mit dem Öl im Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich muss eben gucken, ob das an ist hier. Dass wir beten können, liebe Geschwister, das ist ein ungeheuerliches Geschenk, eine Freiheit, ein Privileg, das wir haben. Dass der lebendige Gott Interesse hat, ein Ohr für uns, dass wir ihn ansprechen können, dass er unser Leben, so groß oder klein es gerade sein mag, mit uns teilen mag, das ist ein ungeheures Privileg. Das Beten, können wir sagen, ist für unseren Glauben wie das Atmen für unseren Körper. Wir würden nicht lange leben, wenn wir das Atmen einstellen können. Wir dürfen es und wir müssen es und genauso ist es mit dem Beten. Das Beten ist der lebendige Kontakt zu Gott, zu unserem Herrn. Alles mit ihm zu teilen, ganz vor ihm zu sein. Darum ist es das Normalste auf der Welt, dass eine Christin oder ein Christ betet. Und dass man zusammen mit anderen betet. Dass man füreinander betet, haben wir gerade gehört. Eine Atmosphäre, wo man füreinander beten kann, auch wo man von Sünde sprechen kann und sich Vergebung zuspricht. Und es sollte das Normalste für einen Christen sein, dass er auch für sich selber beten lässt, wenn er in Not ist. Jakobus ermutigt uns hier zum Gebet in drei Richtungen, wenn es uns gut geht, wenn es uns schlecht geht und wenn wir krank sind. Also, sein erster Punkt, den er nennt, leidet jemand, dann bete er. Das dürfte uns wohl das Vertrauteste sein von allem. Und in der Bibel gibt es viele Ermutigungen. Martina hat auch schon was vorgelesen. Psalm 50, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder um ein weiteres Beispiel zu bringen bei Paulus, sorgt euch um nichts, sondern lasst eure Bitten in Gebet Gott wissen, mit Flehen und Dank. Leidet jemand, dann bete er. Das ist uns vertraut. Das griechische Wort, das hier verwendet wird für Leiden, kakopoteo, könnte man übersetzen, tut's dir schlecht? Im Deutschen würden wir sagen, geht's dir schlecht? Machst du irgendwas Schweres gerade durch? Die neue Genfer Übersetzung übersetzt, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Alles kann da gemeint sein, alles, was dein Leben schwer machen kann, körperlich, seelisch, was es auch ist, bete, teile es mit Gott. Egal, worunter und wie du leidest, ob jemand traurig ist oder einsam, mutlos, ob ihn die Grippe gepackt hat oder das Liebeskummer, völlig egal, geht es dir nicht gut, dann bete. Hey, such den Kontakt mit Gott, teile das mit ihm. Not lehrt beten, sagt man. Das ist gut so, wenn das so ist, aber auch nicht automatisch. Man kann auch leiden und ganz lange erstmal selber Lösungen suchen oder ganz lange jammern und ganz lange nicht beten, obwohl es einem schlecht geht. Alle anderen Wege suchen, aber nicht ins Gebet gehen. Also tu es nicht, sondern bete, wenn es dir nicht gut geht. Ich kenne und ich vermute mal, fast jeder im Raum hier kennt Christen, die Schweres durchmachen und die lange schon Schweres durchmachen und die beten. Und wenn man die besucht, mit ihnen Kontakt hat, geht man ermutigt, weil sie stark sind, weil sie Hoffnung haben, weil sie in ihrer schweren Lebenssituation gehalten sind und nahe bei Gott sein können. In meiner Berliner Zeit kannte ich eine Frau, die mit Krebs ins Hospiz kam und die wirklich eine Besuchsliste nachher führte, weil sie auch nicht zu viel besucht werden wollte, weil wer sie besuchte im Hospiz, der ging ermutigt. Einen festen Glauben, eine Freude, eine Hoffnung auf die Ewigkeit im Wissen, dass sie bald sterben würde. Also Leid führt nicht automatisch zu Gott. Darum sagt Jakobus, wenn du leidest, dann bete. Zweitens, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Also, wenn es dir gut geht, vergiss das Danken nicht. Nimm es nicht als selbstverständlich, dass du einen guten Tag erlebst, dass du Freunde hast, dass du gesund bist oder trotz Krankheit einen wunderschönen Tag gelebt hast. Ich glaube, es ist die größere Gefährdung für unseren Glauben, könnt ihr selber jetzt prüfen. Wenn es uns gut geht, sind wir, glaube ich, mehr gefährdet, nicht zu beten, nicht die Nähe von Jesus so zu suchen, als wenn es uns schlecht geht. Es könnte sein, dass er uns groß segnet und wir schreiben es uns selber gut und denken, das habe ich mir verdient. Ich habe ja auch eine gute Ausbildung, ich bin ja auch fleißig. Ich habe ja auch Sport gemacht und es geht mir gut und es führt mich gar nicht näher zu Gott. Sowohl Leid, glaube ich, als auch Wohlsein, vielleicht Reichtum, Gesundheit, führen nicht automatisch zu Gott, sondern wenn wir es mit ihm teilen, wenn wir es dankbar aus seiner Hand nehmen, wenn wir ganz egal, was wir an Leid haben oder an Freude und Reichtum, sagen, Herr, hier bin ich und das gehört dir. Und ich nehme es aus deiner Hand und ich will dich jetzt darin leben und dich ehren. Jesus hat einmal 10 Aussatzkranke geheilt. Das heißt ja, die sind alle gekommen, als es ihnen schlecht ging. Und nur einer kommt wieder, als es ihm gut geht. Also, wenn es dir gut geht, dann lobe Gott, dann danke ihm. Zeig deine Freude ihm gegenüber. Und das Dritte, auf das ich heute am meisten eingehe, ist jemand krank, dann rufe er die Ältesten zu sich. Das ist völlig normal. Das ist nichts Besonderes, so macht man das unter Christen. Klemmt die Tür, dann rufen Tischler. Springt die Sicherung raus, rufen Elektriker. Haben wir da auch einen hier? Weiß ich nicht. Ist die Brille schief, geht zum Optiker. Den haben wir auch hier. Wenn du krank bist, ruf die Ältesten. Dafür sind die da. Das macht man so. Das ist was völlig Normales. Ruf die Ältesten, wenn du krank bist. Als Christen wollen wir gerne in Gottes Hand sein, wollen darum bitten, ihn in allen Lebenssituationen zu erleben. Natürlich nehmen wir auch das an, was Ärzte oder Therapeuten uns raten oder uns anbieten können. Auch das kommt von Gott. Das ist keine Alternative. Ich rufe die Ältesten und ich gehe nicht zum Zahnarzt oder so. Ja, Käse. Das ist auch von Gott. Natürlich nutzen wir die Möglichkeiten der Medizin und der Ärzte heute und der Therapeuten. Aber in all dem, nicht als Alternative, wissen wir uns letzten Endes in Gottes Hand. Und darum beten wir. Darum beten wir. Weil wir wissen, dass wir verletzlich sind und dass auch nicht jede Operation gleich ausgehen muss. Also, wenn dich die Krankheit an die Grenze führt, wenn du krank bist und es überfordert dich, wenn du krank bist und du hast Angst, dann ruf die Ältesten, die sind dazu da. Bei der Tür brauchen wir Hilfe, bei der Brille auch, bei unserem Körper und bei unserer Seele haben wir den Eindruck, das schaffen wir schon oder zumindest möglichst lange alleine, ohne Gebet. Was Jakobus hier beschreibt, ist ein Teil der Seelsorge. Das gehört zum Ganzen. Älteste sind dazu da. Für Menschen sind sie da. Es gibt zwei Aufgaben im Neuen Testament für Älteste. Beten und Schafe weiden. Mehr gibt es nicht. Beten zu Gott und Menschen im Blick haben und sie fördern, die Mitarbeiter, dass sie sich weiterentwickeln, begleitet werden, andere, dass sie getröstet werden, vielleicht muss auch jemand mal ermahnt werden, aber Menschen sind die Aufgabe von Ältesten, Seelsorge, Menschen zu fördern. Ich habe ein solches Ältestengebet, ich glaube 5, 6, 7 Mal in wie vielen Dienstjahren? Über 20 Dienstjahren erlebt. Schade, oder? Eigentlich wenig. Wo kommt das her? Alle oder ganz viele kennen diese Regel des Jakobus. Aber wie kommt das, dass so wenig Leute für sich beten lassen? Und mal darum bitten, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Wie kommt das? Ich glaube, es gibt viel Unsicherheiten auf allen Seiten. Die Kranken können unsicher sein und sagen, naja, die haben so viel zu tun, ich will ihnen keine Mühe machen. So schlecht geht es mir ja auch noch nicht. Die Ältesten können unsicher sein. Können sie die Erwartungen erfüllen? Was wird da eigentlich von ihnen erwartet? Wie macht man das richtig? Natürlich, das erhöht die Erwartung, wenn jemand ruft und man betet. Wir könnten uns irgendetwas ausdenken und wir beten treu für etwas, das erhöht die Erwartung. Wie gehen wir damit um, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden? Und allen fehlt vielleicht sogar der Glaube, dass Gott wirklich Menschen in schweren Situationen beschenken will, ihnen aufhelfen will, sie stärken will. Und zuletzt ist es vielleicht auch die gute Handhabung, dass man nicht weiß, wie mache ich denn das? Was kann man da was falsch machen? Wie geht denn das überhaupt? Ja? Also, gucken wir nochmal in den Text, wie geht denn das überhaupt? Wie ist eine gute Handhabung? Erstens, der Kranke ruft die Ältesten. Er hat die Initiative. Er bleibt in Verantwortung für sich selbst. Es kommt durchaus vor, dass ich auch höre, dass jemand im Krankenhaus ist, schwere Operationen hatte in der Reha und ich wusste es nicht. Ist auch nicht schlimm, keiner muss irgendwas sagen. Aber schade ist, wenn denn so jemand sagt, und ich bin nicht besucht worden. Und für mich hat keiner gebetet, ja. Die Ältesten sind keine Detektive, ja? Wir haben keine Abhörwanzen in irgendwelchen Wohnungen von Geschwistern oder sowas, ja? Ihr müsst schon was sagen, wenn für euch gebetet werden soll. Nicht? Ist wie beim Arzt, nicht? Der Zahnarzt ruft nicht an und sagt, hast du heute Schmerzen? Ne? Macht er nicht. Ist nicht sein Job, ja? Der Tischler ruft auch nicht an und sagt, na, klemmt wieder eine Tür oder ist in Ordnung? Macht er nicht, ja? Und hier auch, hey, wer möchte, dass für ihn gebetet wird, weil er glaubt, dass Gott ihm hilft und dass auf dem gemeinsamen Gebet eine besondere Verheißung liegt, der muss sich melden. Das ist so. Das ist das Erste, was er hier sagt, der Jakobus. Der Kranke soll die Ältesten zu sich rufen. Allerdings muss dazu das Angebot überhaupt bekannt sein. Man muss wissen, da gibt es Menschen, die kann ich bitten, für mich zu beten. Das ist Voraussetzung, ja? Jakobus benutzt hier übrigens, ich gehe auch auf die griechischen Worte ein, weil ich glaube, manches kann ja missverständlich sein. Er benutzt hier zwei verschiedene Worte für schwach sein, krank sein. Das eine heißt wirklich schwach sein, Vers 15. Ihr könnt es in eurem Text nachgucken, geschwächt sein. Also körperlich, seelisch, irgendwie an die Grenze gekommen. Ich habe keinen Schnupfen, sondern ich habe eine Grippe und ich kann nicht mehr. Ja, ich habe mich eine kleine Operation, weil mir eine Warze an der Hand weggenommen wird, sondern ich habe was Großes, was mir Angst macht. Das mag bei jedem anders unterschiedlich sein. Also wenn die Krankheit dich in Not bringt, ruf doch andere, dass sie für dich beten. Das andere Wort, Vers 15, ist stärker noch. Wer krank da niederliegt, könnte man übersetzen. Wer ermattet ist, wer nicht mehr aufstehen kann. Also das ist ein starkes Wort hier. Nicht nur, es geht dir nicht gut und du kommst damit nicht mehr zurecht mit deiner inneren Kraft, sondern du bist wirklich da nieder. Dann ruf die Ältesten. Ich kann mir auch denken, dass Kranke sagen, ich werde ja nicht dran sterben. Dass im Hintergrund so man an die letzte Salbung denkt aus der katholischen Kirche. Darum geht es aber nicht. Du musst ja nicht gleich sterben, damit jemand kommt und für dich betet. Sollst du ja vielleicht gar nicht. Ne? Also wart nicht so lange. Also wenn es dir nicht gut geht und es geht über deine Kraft und du merkst, es nimmt dir vielleicht sogar den Glauben und die Hoffnung und du wirst so richtig grätzig deinen eigenen Kindern und deinem Ehemann gegenüber, weil du es nicht mehr aushältst. Mensch, warum betest du nicht? Warum holst du nicht andere und lässt für dich beten? Es sollte ein gern genutztes, offenes, normales Angebot sein. So wie wir alleine beten und in der Gebetsgemeinschaft das kennen. Dass man auch mal sagt, komm mal, ich komme an meine Grenzen, bitte bete mal für mich. Wenn der Kranke ruft, dann zeigt er auch schon etwas von Glauben. Sonst würde er nicht rufen. Er hat einen Wunsch, eine Bitte an Gott. Auch da habe ich überlegt, es gibt viele Besuche, auch Krankenbesuche, ich mache ja auch Besuche, wo ich denke, das bleibt vielleicht sehr hinter dem zurück, was möglich wäre, weil man nicht gerufen wird. Und weil der Besuchte überhaupt keine Erwartung hat, der will einfach eine schöne Zeit mit dem Pastor und hofft, dass ihm der Kaffee schmeckt. Meistens schmeckt er mir. Ja? Aber eigentlich schade, nicht? Also man besucht Leute und die haben gar keine Erwartung, außer, ach, ich finde es immer schön, wenn er mal kommt. Wie anders wäre das, ja, wenn jemand sagt, mir geht es nicht gut. Und ich möchte, dass nicht jemand, sondern es ist Plural hier, dass da Menschen kommen und für mich beten, weil da werde ich schuldig. Da leide ich, da habe ich Angst, da macht es was mit meinem Glauben. Und ich möchte das teilen und ich habe nicht den Eindruck, ich habe die Verheißung, dass auf gemeinsamem Gebet Gottes Segen liegt. Und darum bitte ich euch, betet für mich. Wenn die Ältesten gerufen werden, ist es gleich viel klarer. Darum, der Kranke ruft die Ältesten. Zweitens, er ruft die Ältesten der Gemeinde. Wir haben Leute, die sind über 90. Sind die gemeint? Oder sind unsere gewählten Ältesten gemeint? Ehrlich gesagt, es ist nicht klar vom Text. Man weiß es nicht. Erstmal im Griechischen steht da ein Komparativ. Die Älteren, die Erfahrenen. Und Älteste, Ältere wird im Judentum so verwendet. Die Älteren, die treffen sich im Tor und reden über dies und das und die kann man um Rat fragen. Die sind nicht gewählt, die Gemeindeleitung muss das gar nicht sein. Weiß man nicht. Es gibt Leute, die sagen, hier ist der Heilungsauftrag der Gemeinde an die Gemeindeleitung gebunden. Muss aber nicht. Kann durchaus sein, dass es natürlich auch in den Gemeinden des Jakobus Leute gab, die haben Heilungen erlebt beim Gebet. Einmal, zweimal. Die haben eine Erwartung, einen großen Glauben, dass Gott heilen will und Menschen trösten will. Und die gehören in so ein Team, ob sie jetzt gerade zur Gemeindeleitung gehören oder nicht, finde ich. Ach so, wenn ich zu schnell rede, tut es mir leid. Also die gehören dann zum Team. Auch wenn sie nicht gewählte Leitungsleute sind, ja. Es müssen nicht zwingend die sein, die wir heute Älteste nennen, obwohl sie dafür verantwortlich sind, dass es eine Struktur gibt, wofür Kranke gebetet wird. In jedem Fall sind es erfahrene Christen in der Hoffnung, dass es auch weise Christen sind, die selber Leid im Leben kennen und Schuld im Leben kennen, vielleicht gescheitert sind, vielleicht die nicht oberflächlich mit schnellen Antworten kommen, aber doch mit Glauben. Die Ältesten kommen zu ihm, übrigens in einen vertrauten Rahmen. Was da passiert, bleibt in diesem kleinen Gespräch, in dieser kleinen Gruppe. Der Kranke kann gern davon erzählen. Die Ältesten behalten es für sich. Das passiert nicht auf der Bühne, wo alle zugucken können. Es ist ein sehr vertrauter Rahmen, ein vertrautes Gespräch und Austausch. Muss man eben gucken, ich habe vielleicht was vergessen. Ich wollte noch erzählen, müssen das die Ältesten sein. Ich kenne mindestens zwei Gemeinden, vielleicht sicherlich gibt es noch mehr. Von einer erzähle ich, mein jüngerer Bruder gehört in Bremen zu einer Freikirche und da gibt es eine Gruppe von Leuten, die sind von der Gemeindeleitung dafür eingesetzt, dass sie für Kranke beten. Jeder kann für Kranke beten. Aber die haben von diesem Text her hier auch eine Gruppe gefunden und die kann man rufen oder die beten auch mal nach dem Gottesdienst oder so, sagen, wer krank ist, kann heute kommen. Es gibt ein Angebot nach dem Gottesdienst hinten im Raum und da wird gebetet. Also ich denke, jede Gemeinde muss irgendwie oder sollte irgendwie eine Struktur finden dafür, wie auch immer sie gestaltet ist. Als ich Student war, gab es ein Seminar für Gnadengaben, Geistesgaben. Wir kamen zum Thema Heilung und dann wurde ein Krankenhausseelsorger eingeladen, Harold Eisenblätter, den Älteren vielleicht noch bekannt. Harold Eisenblätter war Krankenhausseelsorger, der hat jeden Tag mit Schwerstkranken, mit Sterbenden zu tun und er hat einzeln Heilungen erlebt durch sein Gebet. Nun kam der also in unser Studentenseminar und wurde befragt und wollte einen Input geben, wie er Heilung erlebt oder versteht. Und da hat er erzählt, ich weiß nicht, ob das immer so ist, er hat gesagt, ja, ich habe Heilungen erlebt. Ich bete für die Patienten in unserem Krankenhaus. Ich bin der Seelsorger. Und es gibt einzelne Beispiele, wo ich genau wusste, innerlich wusste, Gott will den heilen. Der soll gesund werden. Und dann konnte ich so beten und die Person wurde gesund. Das hat mich sehr geprägt, diese Geschichte, weil ich glaube, dass jede Heilung eine Gabe Gottes ist und dass keiner diese Gabe einfach in der Hand hat. Dass vielleicht das hörende Gebet vor Gott sein dazugehört und dass Gott jemandem diese Sicht schenken kann, ich glaube, der wird gesund. Und dann kann ich anders beten für diese Person. Die Ältesten werden über ihm beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Dieses Beten über ihm könnte verstanden werden oder könnte ein Hinweis sein, dass sie die Hände aufgelegt haben. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Ich selber mache das auch gerne, wenn ich für jemanden bete. Ich frage, ob ich das tun darf. Ich mache nichts, was der andere nicht gerne möchte. In der Regel lege ich die Hand auf die Schulter, könnte auch mal ein anderer Ort sein. Könnte also sein, sie beten über ihm, heißt nicht, die holen sich einen Stuhl und stellen sich ein bisschen höher, ja, sondern die legen die Hand auf beim Beten. Das Öl, was hier erwähnt wird, ist nicht irgendwie ein besonderes geweihtes Öl, so ein Wunderöl. Wahrscheinlich ist es, wenn man Glück hat, irgendein wohlriechendes Öl und kein Speiseöl, Mazola oder sowas. Aber es ist ein völlig normales Öl, nicht irgendwas Besonderes. Das Öl ist auch kein Medikament. Ja, dass man jetzt von dem Öl die Kraft erwartet, ist ein Zeichen. Es ist ein Hinweis auf Christus, auf den Gesalbten. Er ist der Gesalbte und im Grunde, wenn man für jemanden betet und salbt ihn, weist man von sich selber weg. Das Entscheidende ist jetzt, dass Christus diese Person berührt. Und dafür ist das Öl das Zeichen. Seit Jahrhunderten, also schon sehr früh, ist belegt, dass man die Stirn salbt oder auch die Hände mit salbt. Und dass man mit Öl am Finger ein Kreuz macht auf der Stirn und vielleicht auch auf den Händen. Und wenn ich weiß, das Knie ist dick, hätte ich die Freiheit, wenn ich vorher gefragt habe, auf dem Knie auch ein Kreuz zu machen. Irgendwie eine Berührung zu schenken, Jesus soll dich jetzt berühren. Es geht letzten Endes darum, dass er hier tätig wird. Und dafür ist das Öl ein Zeichen. Darum heißt es hier, sie salben ihn mit dem Öl im Namen des Herrn. Seine Autorität ist es. Von ihm sind sie gesandt. Von ihm erwarten sie jetzt Hilfe. Der Inhalt des Gebetes bleibt offen bei Jakobus und der wird auch im Einzelfall offen bleiben. Das Gespräch wird es zeigen, was dran ist, was der andere überhaupt erwartet. Wenn der andere sagt, ich möchte gerne heimgehen, dann werde ich nicht beten, oh Herr, lass ihn lange leben. In der Regel bin ich eins mit dem, was der andere möchte. Wenn der andere sagt, ich möchte so gerne wieder nach Hause, ich trainiere so hart, ich möchte nicht ins Heim, ich möchte alleine zu Hause leben, dann weiß ich, wofür ich beten kann. Oder wenn der andere tatsächlich, könnte ja auch sein, kommen wir nachher noch zu, unter Schuld leidet, dann werde ich nicht sagen, Moment, ist heute nicht dran, geht nur um Heilung. Wenn der andere seelisch ganz unten im Keller ist, egal ob jetzt die äußere, körperliche Situation so ernst ist, dann mache ich das Seelische zum Thema. Also Jakobus hat hier nicht eine klare Anweisung und so ein Mustergebet, sondern das Gespräch wird es zeigen. Und dann fragt man oder sagt man dem Kranken oder dem Menschen in Not und sagt, ich möchte jetzt so und so beten und ich lege dir die Hand auf. Ist das für dich in Ordnung? Und dann betet man. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und wird ihn aufrichten. Wieder zwei griechische Worte. Was heißt das? Helfen und aufstehen. Helfen. Das griechische Wort hier hat eine wahnsinnige Spannweite. Es kann heißen retten. Das Wort Retter, Erlöser, kommt von diesem Wortstamm. Kann sein retten, ähnlich wie Psalm 50. Bist du in Not, ruf mich an, ich will dich retten. Gottes Heil soll in deine Situation kommen. Ein großes Wort. Es kann aber auch einfach nur heißen, er wird helfen. Oder das zweite Wort, er wird aufrichten. Auch ein sehr allgemeines Wort, was aber auch benutzt wird bis hin zur Auferstehung. Er wird ihn auferwecken. Vielleicht liegt er ja im Sterben. Vielleicht ist es zu Ende bald. Und dann kann man sagen, und er wird auferstehen. Aber aufrichten kann auch heißen, er kriegt den Kopf wieder hoch. Sie hat wieder Hoffnung. Sie kann wieder Jesus in ihrem Leben sehen. Sie hat wieder Frieden über ihre Situation, die nicht einfach ist in der Familie, weil sie so auf Hilfe der anderen angewiesen ist. Also diese Worte, die hier verwendet werden, lassen viel offen. Was sie nicht offen lassen, ist, dass Gott sein Heil in die Situation von Menschen geben will, die leiden, die an Grenzen kommen und dass andere dafür beten sollen und dass eine Gemeinde dafür Wege finden muss, dass das passiert. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Ich habe ein Buch gelesen von Heiner Christian Rust, Heilen, Trösten, Begleiten, habe ich neulich schon mal zitiert, diesen Verfasser zumindest. Heiner Christian Rust war Pastor in der größten Baptistengemeinde in Braunschweig mit 1200 Mitgliedern oder sowas. Und in diesem Buch geht es um Begleitung von Menschen, sehr umfassend auch, aber auch um das Heilungsgebet, Heilen, Trösten, Begleiten. Und natürlich geht er auch auf diesen Text ein. Und zu Recht, finde ich, sagt er, das Gebet des Glaubens, da geht es nicht um ein bestimmtes Maß des Glaubens, das wir jetzt erfüllen müssten. Man muss auch genug glauben jetzt, doll genug, stark genug. Auch da weist er darauf hin, wie traurig es ist oder wie schmerzhaft, wenn man um Heilung betet und man dann vielleicht dem Kranken sagt, du hast nicht richtig geglaubt. Hätte die Tabletten nicht mehr genommen, hätte Gott geheilt. Aber schon, dass du die Tabletten genommen hast, zeigt ja, du hast nicht geglaubt. Oh Gott, traurig. Das macht eine gute Handhabung des Gebetes für Kranke echt kaputt. Und genauso schädlich ist es, finde ich, wenn die beten, sagen, ach, hätten wir doch mehr geglaubt. Es lag bestimmt an unserem Glauben. Und Heiner Christian Rust, ich finde, er hat recht. Er sagt, es geht nicht darum, sondern immer, wenn wir überhaupt glauben, es ist der Glaube, den Gottes Geist uns schenkt. Und diesen Glauben, den er uns schenkt, den wir haben, und wenn er ganz klein ist, den bringen wir Gott. Und wir können auch Gott nichts vormachen. Wenn wir da sitzen und haben ganz viel Zweifel und Ängste und wissen nicht, was wir sagen sollen, glaubt ihr, wir können Gott betrügen und sagen, wir tun mal so, als hätten wir jetzt einen großen Glauben? Nee. Wir geben Gott möglichst viel Vertrauen. Schon, dass wir beten, schon, dass wir die Hände auflegen, schon, dass wir ölen, schon, dass wir vorher gebetet haben vielleicht, für uns gegenseitig, bevor wir dahin gegangen sind. All das ist Zeichen unseres Glaubens. Und wenn wir in dem Moment immer noch denken, oh Gott, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist die Jahreslosung. Und das ist auch das Gebet, wenn wir zu Kranken gehen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bringe das an Glauben, was ich habe, Herr. Ich habe, steht jetzt nicht drauf, ich habe tatsächlich vor kurzem für jemanden gebetet, die sehr lange schon im Rollstuhl sitzt und habe dann gesagt, du ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich mache das jetzt. Ich mache deine Bitte auch zu meinen und ich stelle mich jetzt hin und bete, dass Gott dir sein Heil schenkt und dass es nicht weiter bergab geht. Aber ich mache da nichts vor. Und ich bin mit betroffen und mit traurig und verstehe Gott manchmal nicht, warum Menschen so leiden müssen. Und ich tue nicht so, als wäre ich irgendwie über dem anderen und würde mehr verstehen oder hätte mehr Glauben. Aber lass uns beten für Menschen, die krank sind und die uns rufen. Und lasst es uns anbieten, dass man weiß, es gibt Menschen, die kann ich rufen. Wenn er Sünde getan hat, dann wird ihm vergeben werden. Das ist auch eine Option, eine Möglichkeit, etwas, was man im Blick hat. Es geht hier nicht um irgendeine allgemeine Aussage, oder ist jemand krank, hat einen Motorradunfall gehabt, na, da wird auch irgendwas mit Sünde dabei gewesen sein, muss ich mal nachfragen. Ne? Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Das muss gar nicht zur Sprache kommen. Das ist aus meiner Sicht kann das ein anderes Feld sein. Es geht immer um den ganzen Menschen, ja, und darum auch um seine Gottesbeziehung. Aber wir fragen nicht nach, wenn jemand kommt und sagt, bete für mich, ich habe so Zahnschmerzen, sage ich nicht, und? Hast du noch irgendwelche Sünden aus der Jugend nicht bekannt? Könnte jetzt auch möglich sein. Nein, aber es ist eine Option, dass jemand vielleicht sogar, weil er gesündigt hat, krank geworden ist und er erkennt das jetzt, vielleicht irgendein Konsum, irgendeiner Droge, ich weiß es nicht, hat einfach nicht auf sich selbst geachtet. Oder in der Krankheit wird jemand schuldig, weil er Gott absagt, weil er mit Menschen so grob ist, weil er pauschal einfach alle anderen verurteilt und nicht mehr differenzieren kann und merkt, das darf ich nicht tun. Das ist nicht der Geist Gottes in mir, der mich so mit anderen Menschen gerade umgehen lässt. Und dann kann das Platz haben, dass man auch für so etwas betet. Nicht, weil man es muss, aber weil der ganze Mensch vor Gott ist. Liebe Gemeinde, dass wir beten können, ist ein ungeheures Privileg. Wahrscheinlich habt ihr nicht einen Menschen im Leben, der immer für euch Zeit hat, der euch immer sein Ohr gibt, der immer barmherzig ist, aber Gott habt ihr und ich. Es ist ein ungeheures Privileg, dass wir mit Gott sprechen können. Es ist wirklich wie das Atemholen für den Körper. Es gibt kein geistliches Leben ohne Kommunikation mit Gott. Es ist das Normalste auf der Welt, dass Menschen beten, die Christen sind, dass sie miteinander beten und dass sie auch füreinander beten und für sich beten lassen. Übrigens, das habe ich vergessen, für sich beten lassen ist immer auch ein bisschen erniedrigend, oder? Ich kenne das von mir. Es hat was mit Demut zu tun. Ich habe Situationen vor Augen, wo ich für mich habe beten lassen. Und ich habe Situationen vor Augen, wo ich es nicht getan habe. Weil ich mich klein mache. Weil ich dann zu jemandem gehe, jetzt sehe ich gerade die Gabi und den Werner hier mal, ich würde euch besuchen, ja, und sage, ach, weißt du was, ich habe so einen Schiss immer vor der Predigt oder ich weiß nicht was oder ich, keine Ahnung was es ist. Ich mache mich ein bisschen klein. Ich zeige ja eine Grenze von mir. Ich zeige, wo ich irgendwie überfordert bin. Aber wo anders sollen wir das denn tun, wenn nicht vor Bruder und Schwester und vor Gott? Ich brauche Gott. Kannst du für mich beten? Das sollte das ganz Normale sein. Jetzt wissen wir also, was wir zu tun haben. Geht es dir gut? Nicht gut, dann bete. Geht es dir gut, dann danke Gott und singe Psalmen, kann noch modernere Lieder sein. Bist du krank und es geht dir über die Kraft, dann rufe die Ältesten. Dazu sind sie da. Ich bete. Herr, vorhin haben wir gestanden, jetzt sitzen wir vor dir, weil ich ja nicht aufgefordert habe zu einer anderen Körperhaltung. Wir sind immer noch dieselben, wie wir vorhin waren. Du siehst uns immer noch mit dem, was uns ausmacht. Du siehst, Herr, wer von uns hier wirklich Grund hat, dir zu danken, weil er gesund ist, vielleicht joggen kann, Fahrrad fahren, schwimmen, Treppe laufen, Kniebeuge machen. Du siehst hier, wer hier traurig ist, wem es nicht gut geht, weil er verletzt ist, körperlich, seelisch. Du siehst auch, wer Schuld mitgebracht hat, weil er dir nicht gehorcht hat oder weil er aus der Liebe fällt und die Früchte des Geistes keine Chance haben. Herr, und egal, wer hier jetzt ist, das dürfen wir wissen. Du siehst uns liebevoll an und gnädig und du möchtest dein Heil in unser kleines Leben geben. Nicht immer so, dass wir alles verstehen und dass alles gut wird. Aber keiner soll sein Leben und Leiden alleine erleben, sondern mit dir und auch mit Geschwistern. Herr, ich habe dich vorhin gebeten und ich möchte es noch einmal tun, dass du jeden Einzelnen siehst. Du weißt, was wir brauchen, besser als wir selbst. Und ich bitte dich um deinen Geist, dass du Menschen berührst, dass sie anfangen zu danken, ihr Leben mit dir zu teilen, anfangen zu bitten oder auch, dass sie für sich beten lassen. Herr, wir danken dir von Herzen für dieses große Geschenk, mit dir reden zu dürfen und auch uns segnen lassen zu können. Amen. Ich will beten, Gott wird hören, singen wir zusammen.